Hi, wir sind Fabian Moll
und Ferdinand Hardinghaus. Wir nehmen euch mit unserem Physio-Podcast hinter die Kulissen der Physiotherapie
und stellen gemeinsam mit spannenden Interviewgästen die verschiedenen Facetten der Physiotherapie dar.
Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit für eine weitere Folge des Physio-Podcasts und heute habe ich nicht nur ein spannendes Thema dabei, sondern auch direkt zwei Experten zu diesem Thema, zwei Gäste, die ich zum Thema manuelle Therapie nach dem Mulligan-Konzept interviewen darf. Ich habe Dr. Klaus Beierlein und Johannes Bessler heute im Gespräch und wir sprechen natürlich über das Konzept und natürlich auch über das Thema Mobilisation mit Bewegung. Dr. Klaus Beierlein ist seit 1993 Physiotherapeut, hat in Australien einen Masterstudiengang absolviert und ist neben seiner Tätigkeit als Physiotherapeut auch studierter Sportwissenschaftler und hat 2010 an der Universität Ulm promoviert. Seit 2002 ist Klaus offizielles Mitglied der Mulligan Concept Teachers Association und damit Instructor bzw. Lehrtherapeut in diesem Bereich und er ist im wissenschaftlichen Beirat der Zeitschrift MSK im Thieme Verlag. Sein Behandlungsschwerpunkt liegt vor allem in der Behandlung von Patienten mit muskuloskeletalen Beschwerden im Bewegungsapparat, mit chronischen Rückenschmerzen, mechanisch bedingten Kopfschmerzen und Myoarthropathien des Kiefergelenks. Johannes Bessler ist auch seit 1993 Physiotherapeut, hat 1998 sein UMPT-Examen abgelegt und hat sich neben dem Schwerpunkt vom Management von Patienten mit Wirbelsäulenbeschwerden und Patienten mit chronischen Schmerzen auf Patienten mit kraniomandibulären und kraniofazialen Dysfunktionen und Schmerzen spezialisiert. Er ist seit 2002 Mitglied der Mulligan Concept Teachers Association und Ausbilder für das Mulligan Konzept in den Ländern Deutschland, Österreich, Ungarn, Slowenien und der Schweiz und seit 2006 Mitherausgeber der Fachzeitschrift MSK im Teamverlag. Ich wünsche euch an dieser Stelle viel Erkenntnisse im Interview und jetzt geht's los mit der Folge mit Dr. Klaus Beierlein und Johannes Bessler zum Thema Mulligan-Konzept. Diese Folge vom Physio-Podcast ist von den deutschen Vertretern der Mulligan Concept Teachers Association gesponsert. Im Mulligan Concept werden passive Techniken der manuellen Therapie mit gezielter aktiver Bewegung des Patienten in die schmerzhafte und oder eingeschränkte Richtung kombiniert. Brian Mulligan als Gründer des Konzepts ist Erfinder dieser Idee, passive und aktive Ansätze zu verbinden. In Deutschland sind Carol Stolz, Johannes Bessler und Dr. Klaus Beierlein Instruktoren und vermitteln ein innovatives und international anerkanntes Behandlungskonzept. Informationen zum Kursprogramm und weitere Ressourcen findest du unter www.bmulligan.com. Eine ganze Liste wissenschaftlicher Literatur zum Thema findest du dort auch unter dem Aspekt Reference List. Weitere Informationen und Literaturvorschläge verlinken wir in den Shownotes des Podcasts. Hallo Johannes, hallo Klaus, ich grüße euch.
Hallo Fabian. Hi.
Johannes, wo kommst du gerade her?
Ich komme gerade vom Frühstück, habe vorher mit meiner Tochter gefrühstückt, ein bisschen später, die ist Studentin und hat Semesterferien und deswegen muss die nicht so früh raus. Ja, und dann habe ich mich auf den Podcast vorbereitet.
Und du Klaus?
Ja, ähnlich. Ist ja noch früh am Tag, auch gefrühstückt und mich dann auf die Themen des Tages vorbereitet, aber nicht nur den Podcast. Ich habe heute 2 oder 3 Zoom-Meetings noch und auf die habe ich mich schon mal gedanklich eingestellt.
Ja, wir wollen ja über das Mulligan-Konzept sprechen, beziehungsweise natürlich mit euch als Personen in diesem Konzept und vielleicht mal so als lockere Frage, bevor wir gleich auch nochmal so Namen klären und ne, auch einordnen, verschiedene Konzepte. Wie seid ihr eigentlich so in dieses Thema manuelle Therapie und auch dann natürlich Mulligan-Konzept reingekommen und auch sozialisiert worden, Klaus?
Oft ist ja vieles im Leben ein Zufall und so war das mit Mulligan oder Mobilisation mit Bewegen bei mir zumindest auch. Ich habe 1996 tatsächlich einen McKenzie-Kurs Teil D in Portsmouth in England gemacht und da hat der damalige Dozent Grant Watson, ein Urgestein des McKenzie-Konzepts, hat innerhalb dieser Fortbildung über Mulligan-Techniken gesprochen. Da ging es um einen Snag an der Halswirbelsäule und er war so fasziniert von dieser Technik und hat es auch so rübergebracht, dass ich seit diesem Zeitpunkt angestachelt war und dann meinen ersten Mulligan-Kurs damals in Aschaffenburg selber gemacht habe, 1997. Also es war eine Begebenheit Mitte der 90er Jahre, die mich dann mit dem Mulligan-Konzept das erste Mal verbunden hat und seitdem auch nicht mehr losgelassen hat.
Okay. Also mehr so ein Zufall. Also ich meine, es ist ja, er hat dich ja praktisch abgeworben, wenn du so willst.
Ja, also es war erstaunlich,
Ja.
weil damals war das McKenzie-Konzept schon noch sehr strikt und dass ein Dozent da über anderes manualtherapeutisches Konzept spricht, war eher ungewöhnlich. Aber so besonders für mich, dass ich da seit der Zeit am Ball geblieben bin.
Finde ich auch nochmal einen spannenden Punkt, am Ende vielleicht nochmal so zusammenzufassen, ne, dieses ganze, ne, verschiedene Konstrukte, Konzepte zusammenzubringen, ne, was, wer kann von wem wie lernen, das finde ich eigentlich nochmal einen ganz schönen Ausblick. Und du, Johannes, wie bist du so in diese ganze Mulligan-Konzeptschiene reingekommen?
Ich habe während meiner OMT-Ausbildung von 95 bis 98 schon erste Literaturstellen gefunden über Mulligan, auch über Snags und sowas und fand es sehr interessant. Und ja, wollte dann 1999 bei Brian Mulligan in Bad Ragaz einen Kurs machen. Der war aber schnell ausgebucht und habe dann in Aschaffenburg, so wie Klaus auch, eben 3 Jahre später oder 2 Jahre später nach Klaus, einen Kurs bei Carol Stolz gemacht. Also 99 war mein erster Kontakt dann mit dem Mulligan-Konzept. Und ich habe es ehrlich gesagt am Anfang nicht verstanden, weil ich mit Scheuklappen unterwegs war. Das war mir zu einfach. Ich kam von der OMT und verriegelt und kombiniert, eingestellt und wir haben alles gespürt. Und obwohl unser Konzept schon relativ offen war, war das doch sehr biomechanisch. Und die Referentin damals, Carol, sagte, ach, probier einfach aus, welche Richtung der Patient braucht und so. Und wir wissen noch nicht so genau, warum es funktioniert. Damals, das hat sich mittlerweile geändert, weil mittlerweile gibt es natürlich Erklärungsmodelle. Und mir war es einfach zu einfach. Und ich habe mir dann gesagt, so, die Woche nach dem Kurs probiere ich es in der Praxis aus, in der Klinik damals. Und es hat eigentlich alles funktioniert. Und da war ich mit offenem Mund da gestanden. Das heißt, ich habe mich selbst durch das Ausprobieren überzeugt, welches Potenzial dieses Konzept hat, diese Herangehensweise.
Und mit so einfach meinst du genau das? Also, dass es einfach anwendbar ist
Ja,
oder?
dass du nicht starren Regeln folgst der Biomechanik oder du musst so greifen, sondern rührst einfach aus. Der Patient steht im Mittelpunkt. Es ist ein Dialog mit dem Patienten. Wir finden raus, welche Mobilisationsrichtung er braucht. Und ja, der Patient gibt das Feedback, ob die Technik richtig ist und nicht irgendwelche Biomechanik.
Ja, 90er Jahre, ist schon ein paar Jährchen her, ne? Ich weiß
Ja.
nicht, da bin ich, glaube ich, gerade aus der Grundschule rausgefühlt.
Ja, und wir waren mit den Gurus konfrontiert damals.
Jo, das finde ich nämlich eine total spannende Zeit. Ich habe Bad Ragaz auch schon an der einen oder anderen Stelle jetzt mal gehört, auch aus diesen alten Zeiten, auch im Gespräch mit dem einen oder anderen.
Ja,
Wie
da.
ist der Mulligan denn dahin? Also wisst ihr das irgendwie? Also wieso ist diese Bad Ragaz? Ich muss da nochmal genau auf der Karte gucken, wo das ist, aber wieso ist das so ein Umschlagpunkt an Wissen gewesen?
Also Bad Ragaz ist gar nicht so weit weg von der deutschen Grenze, schon an der Grenze zu Graubünden, wenn ich das richtig weiß. Und ja, das war dieses Fortbildungszentrum Bad Ragaz, da war ja nicht nur Mulligan eingeladen, da war auch Jeff Maitland eingeladen und PNF-Größen und ich glaube Bobart. Also da war anscheinend relativ viel Potenzial. Warum ausgerechnet Bad Ragaz? Das ist ein kleiner Ort, also da ist jetzt nichts Spektakuläres, aber da haben sich viele der damaligen Physiotherapiegrößen eingefunden. Oder Johannes, so ist meine Erinnerung.
Genau, wenn ich richtig informiert bin, ich habe leider den Namen des Arztes vergessen, aber Gisela Rolf war da, glaube ich, auch sehr involviert. Und die hatte das Magnet, die Leute in die Schweiz zu lotsen. Ja, und deswegen war auch Brian Mulligan da. Wir haben ihn dann später kennengelernt, 1, 2 Jahre später, Klaus. Und ich war überrascht, weil es war ja eigentlich Guru-Zeit, wie wenig Guru Brian Mulligan ist. Der war also total locker. Ja, deswegen wurde er auch am Anfang in der Szene überhaupt nicht so ernst genommen, weil er eben nicht so wie ein Guru aufgetreten ist.
Woher kam der dann? Also,
Also, ja,
was
Brian
war sein
Mulligan kommt aus
Background?
Neuseeland. War einer der ersten Manualtherapeuten in Neuseeland, hat in den 70er Jahren, Anfang der 70er, bei Freddy Kaltenborn seine Kaltenborn-Ausbildung gemacht und war auch Lehrer für Kaltenborn in Neuseeland, hat dort das Konzept unterrichtet und hat auch damit gearbeitet in seiner Praxis.
Und interessanterweise, wenn ich das ergänzen darf, weil wir vorher über Mackenzie gesprochen haben, Mackenzie und Mulligan waren ja zusammen in der Grundschule in Neuseeland, in Wellington, und haben dann nachher leidenschaftlich, ob leidenschaftlich oder nicht, weiß ich gar nicht, aber sie haben zumindest miteinander Golf gespielt. Also sie waren eigentlich richtig gute Buddies, und dann hat eben jeder seinen eigenen Weg bestritten. Und das sind diese beiden Konzepte, die eben jetzt sehr prominent auch noch sind, wenn man, wenn man dran denkt an muskuloskeletale Therapie.
Also wenn die zwei damals schon gewusst hätten, als sie zusammen in der Grundschule, ich glaube Masterton war es vor Ort von Wellington oder nicht weit weg, was mal aus denen wird. Und angeblich hat auch Mackenzie Mulligan so ein bisschen informiert über den Beruf, weil er war quasi im Oberkurs in der Physioschule in Dunedin auf der Südinsel von Neuseeland. Also die haben einige Berührungspunkte. Mulligan hat Praxisvertretung bei Mackenzie gemacht. Also die kannten sich. Und deswegen, vielleicht auch deswegen haben die Konzepte ja schon Berührungspunkte, wenn man von außen drauf guckt. Also da gab es schon ganz frühe Verbindungen, beides Kiwis, beide innovativ in ihrem Beruf.
Ja, wenn ihr das so erzählt, ich finde das jetzt gerade total spannend nochmal so, ne, wenn man mal diese Entwicklung so, ne, es gibt ja von Steve Jobs diese be berühmte Rede, ne, wo er halt darüber spricht, so, ne, wo die betitelt ist Connecting the Dots, ne, wenn man zurückblickt, dann kann man immer ganz viele Sinnzusammenhänge sehen und, na, und natürlich Verknüpfungen bringen. Und natürlich, wie du es gerade sagtest, ne, wenn man denen am Anfang gesagt hätte, was mal aus euch wird oder was ihr da entwickelt, frage ich mich natürlich immer so ein bisschen, okay, entwickelt sich dann oder würde sich dann wirklich was daraus entwickeln, weil natürlich auch vieles, naja, genau dieser Nicht-Vorherbestimmtheit im Grunde geschuldet ist. Aber wahrscheinlich, auch wenn Golf nicht die verletzungsreichste Sportart ist, haben sie sich dann gegenseitig noch ihre Golfverletzungen oder so gegenseitig behandelt und sind einfach auch wahrscheinlich über die Freundschaft total in Austausch gekommen, ne? Also auch einfach so ohne diese berühmten Scheuklappen.
Ja,
Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Entschuldigung, Fabian, was natürlich was beide gemeinsam haben, sie sind absolute Kliniker. Also sie haben unheimlich viele Patienten in ihren Fingern, Patienten und Patientinnen in ihren Fingern gehabt, und haben dann im Grunde genommen sehr viel Erfahrung sammeln können. Und aus dieser Erfahrung hat sich dann aber eben auch, wie es ja oft so ist, Evidenz gebildet, weil sich Leute sich dafür interessiert haben, was ist denn eigentlich dran an dem Zentralisationsphänomen? Was ist denn eigentlich dran an der Idee von Mobilisation mit Bewegung? Aber beides waren Kliniker. Und wenn ich meinen Kursteilnehmerinnen Bilder zeige von diesen Menschen, die muskuloskeletale Therapie geprägt haben, die kennen die kaum mehr beim Namen, muss man sagen,
Ja.
und kennen aber überhaupt nicht die Gesichter, die dahinter stecken. Also ich mach das regelmäßig auf den Kursen, dass ich von 7, 8 renommierten Manualtherapeuten die Gesichter auch zeige, weil ich glaube, wir haben eine Verpflichtung, das auch weiterzutragen. Vielleicht haben wir keine Verpflichtung, weiterhin Konzepte zu pushen, aber vielleicht haben wir eine Verpflichtung, die Urheber dieser Behandlungsmethode weiter nach vorne zu tragen.
Und bei beiden ist ja überliefert, dass sie aus der Praxis, auch aus Zufall oder Frustration heraus, bei Mulligan war es so, die normalen Techniken, die Kaltenborn-Techniken haben nicht funktioniert bei einer bestimmten Patientin. Und er hat gesagt, ich muss jetzt was anderes machen. Und er ist raus aus seiner Box und hat was ausprobiert. Und der Zufall hat ihm recht gegeben. Und so war es ja bei Mackenzie auch 20 Jahre vorher oder so mit dem Patienten Mr. Smith, der so überliefert ist, der halt einfach in Extension sich gelagert hat. Und so ähnlich war es bei Mulligan auch. Er hat aber gearbeitet, es kam aus der Praxis heraus. Neuseeland hat schon seit den 70er Jahren Erstkontakt. Mulligan hat im Viertelstundentakt gearbeitet. Der hat also einen enormen Durchlauf gehabt und dann auch seine Techniken natürlich ausprobieren können. Ja? Und er hat auch immer
Ja.
gesagt, Arbeiten am Patienten hat mich fit gehalten über die Jahre, geistig und körperlich.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, das auf jeden Fall. Und das, was, ich finde das immer nochmal wichtig, jetzt auch nochmal für junge Kolleginnen und Kolleginnen und mei, oh mei, Kolleginnen und Kollegen, nochmal so festzuhalten, gerade wenn es auch ums Thema Akademisierung geht. Ein Teil ist Evidence-Based Practice, Evidence-Based Medicine, wie auch immer wir dieses ganze Konstrukt nennen möchten. Und da liest man natürlich auch sehr, sehr viel, aber und auch sehr, ich sag mal so in Anführungszeichen, perfekte Behandlungsstrategien und weiß ich nicht was alles, aber das ist auch ein theoretisches Konstrukt und das muss durch eine Klinik informiert werden und vor allem Praxis, Praxis, Praxis und auch Fehler machen dürfen. Also wenn wir mit einem zu hohen Maßstab an, ich muss alles richtig machen oder es geht eh nicht. Also wir können gar nicht alles richtig machen und genau dies, das, was du gerade sagtest, Johannes, auch nochmal, ne? Also ich sag mal aus der Not eigentlich, ne, nochmal so wieder, ne, in die Kreation, ins Kreative zu kommen, in Anführungs, also in der Therapie halt nochmal abzubiegen, finde ich auf jeden Fall einen wichtigen Punkt. Was mich natürlich jetzt noch brennend interessiert, wie habt ihr euch denn dann kennengelernt? Auf dem Kurs oder? Ich meine, Internet war in den 90ern ja auch noch nicht so riesengroßes Thema wie heute.
Ja, wenn ich das sagen darf, wir haben beide bei Carol Stolz assistiert damals und haben uns zusammen auf die Instruktorenprüfung vorbereitet. Und ich habe Klaus bei mir damals im Treppenhaus kennengelernt, weil wir hatten vorher nur gemailt und telefoniert. Und wir haben uns dann irgendwann mal in Heidelberg getroffen. Und ja, da kam er zu mir und dann ist daraus eine langjährige Freundschaft auch entstanden, also übers Berufliche hinaus, ne? Aber wir haben uns durch die Vorbereitung auf die Instruktorenprüfung, die wir 2002 hatten in Rom, haben wir uns quasi im Vorfeld dadurch kennengelernt beim Üben.
Ich ergänze noch, ich war ja 2001 an der Curtin University in Perth und habe dort studiert und auch mit dem Ziel danach, ein Mulligan-Lehrer in Deutschland zu werden. Und Johannes hat dann auch zum Teil die Assistenzen für mich übernommen, weil ich eben ein Jahr nicht da war, wo ich ihm dann sehr dankbar war. Oder Carol war ihm natürlich auch sehr dankbar, dass sie jemand an ihrer Seite hat, den sie dann auf die Kurse mitnehmen kann. Und kurz danach, wie Johannes gesagt hat, sind wir beide parallel zu dieser Lehrerprüfung angetreten.
Weil damals auch der Bedarf da war in Deutschland, Ende der, war der Anfang der 2000er. Carol Stolz hat fast jede Woche einen ausgebuchten Kurs gehabt. Ja,
Oh,
weil
wow.
Mulligan war noch relativ neu und ja, es war einfach der Bedarf da, dass wir einen zweiten und dritten Lehrer bekommen.
Ja. Ja, kann ich mir vorstellen, dass so eine Vorbereitungszeit eh schon intensiv ist und da man echt auch gut auf die Schultern des anderen, gerade ne, wenn dann solche, ich sag mal in Anführungszeichen, Nebenprojekte, wie man nochmal irgendwo studieren oder sowas mit einfließen, dass dann auf einmal schwupps die Wochen und Monate natürlich auch voll sind. Jetzt haben wir ja schon recht viel über, ne, also Konzepte, dieses ganze Konstrukt, wo kommen auch verschiedene Dinge her, gesprochen. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen mehr in Medias Res gehen, Johannes, ich glaube, Klaus hatte vorhin schon mal das Wort Mobilisation mit Bewegung gedroppt. Manuelle Therapie ist normalerweise, ich sag mal, in den einen Kreisen verschrien, nur passiv zu behandeln. Also wirklich, ich drücke am Patienten rum. Oder auf der anderen Seite wird als relativ komplexes diagnostisches Konzept gehandelt. Also wie man da drauf guckt, das sind ja sehr, kann man ja sehr unterschiedliche Brillen anziehen. Das Thema Bewegung ist ja im Normalfall relativ passiv gehandelt. Wie ist das bei euch? Beziehungsweise wie lässt sich das Thema oder dieser Begriff Mobilisation mit Bewegung da einordnen?
Also ich muss vorher sagen, meine manuelle Therapie, die ich in den 90ern gemacht habe, in der OMT-Ausbildung, war schon sehr auch auf Bewegung aus. Wir hatten Lehrer aus Skandinavien, wir haben immer MFT gemacht, medizinisches Funktionstraining. Aber es war halt einfach, es war Teil der manuellen Therapie, aber irgendwie doch separiert. Es gab so keine Brücke, es gab so kein Bindeglied dazwischen. Und dieses Bindeglied hat ja quasi Brian Mulligan entwickelt. Diese Brücke zwischen passiver Mobi und Aktivität. Und als ich den Kurs gemacht habe, weil ich sagte, das war zu einfach, ich habe mir auch gedacht, oh, so einfach, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Ja, weil dieses gleichzeitig bei der Bewegung manuelle Therapie zu machen oder umgekehrt bei der manuellen Therapie Bewegung, da eben in beide Richtungen das Ganze zu machen, da war Brian Mulligan der Erste, der das nicht nur entwickelt hat, sondern auch in einen Rahmen gebracht hat und sich überlegt hat, so jetzt muss ich das Ganze mit Evidenz versorgen. Da hat er dann ganz klar gesagt, das muss die nächste akademisierte Generation machen. Aber mir sagen Leute auf dem Kurs, oh, das habe ich aber woanders schon mal gehört, diese Kombi von aktiv und passiv. Das gibt es dann verschiedene Namen. Aber Mulligan war eben der Erste, der in den 80er Jahren das entwickelt hat und vor allem in einen Rahmen, in einen professionellen Rahmen gebracht hat. Und das war das.
Aber es ist ja
Und
jetzt nicht so, sorry, dass die, da, es geht nicht um ein, also dass ich jemanden im Training begleite, also im Sinne von, okay, der macht da einen Deadlift und ich führe den in der Bewegung, ne? Das ist ja nicht das Ziel.
das gibt es auch, das ist aber dann halt advanced. Ja? Aber normalerweise kommt ja ein Patient zu uns und sagt, ich kann mein Handgelenk nicht bewegen, Dorsalextension, es tut mir weh. Und dann hätten wir eine manuelle Therapie gemacht und gucken danach, ob es besser wird, so Testtherapie-Retest. Und das Besondere ist ja, der Signature-Move quasi von Mulligan ist, bei der aktiven Bewegung, die der Patient nicht kann, die eingeschränkt ist oder schmerzhaft ist, dort zu versuchen, über eine passive Intervention das Ganze schmerzfrei zu verbessern. Und das ist eben Mobilisation mit Bewegung oder wie er es genannt hat, Mobilization with Movement. Und das ist das Besondere am Mulligan-Konzept.
Ich ergänze nochmal, wenn ich darf, wobei Johannes hat die meisten Dinge ja schon genannt, aber nur nochmal in Abgrenzung vielleicht zu anderen manualtherapeutischen Konzepten. Wir kennen ein gehaltenes Gleiten, wir kennen ein intermittierendes Gleiten mit kleinen, schnellen Bewegungen und wir kennen eben seit Ende der 80er Jahre jetzt diese Kombination von gehaltenem Gleiten und aktiver Bewegung. Und das ist eigentlich das Alleinstellungsmerkmal, über das sich Mobilisation mit Bewegen definiert.
Mit dem Konstrukt drumherum natürlich die Sensitivität des Patienten oder gegenüber der Bewegung natürlich zu berücksichtigen und nicht einfach nur die Bewegung zu machen, in den Schmerz reinzuholzen und dann auch nachzudrücken wahrscheinlich.
Genau.
Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, ne, verschiedene Techniken, verschiedene Konzepte. Jetzt ist es ja so, es gibt ja in Deutschland diese Abrechnungspositionen, Zertifikate, auch hier gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Ist das Mulligan-Konzept auch in diesen Abrechnungspositionen vertreten, Klaus? Also das ist also bis jetzt zumindest meine Info, dass es nicht so ist. Und warum?
Ob ich das warum beantworten kann, weiß ich nicht. Ich muss mich da ein bisschen zurückhalten, glaube ich, Fabian.
Ja.
Aber ich kann das relativ kurz machen. Um deine Frage zu beantworten, nein, weil wir diese Frage auch oft immer noch bekommen. Manuelle Therapie oder muskuloskeletale Therapie nach Mulligan ist keine Abrechnungsposition. Und ich will jetzt auch nicht zu sehr in Berufspolitik und, weil es ein extra Thema wäre, Zertifikatsposition eintauchen. Aber das ist natürlich geschichtlich gewachsen bei uns in Deutschland. Wir haben mittlerweile fast 60% der Heilmittel, die im Heilmittelkatalog stehen, sind sogenannte Zertifikatspositionen. Und darunter fällt eben auch manuelle Therapie. Das ist geschichtlich gewachsen seit den 90er Jahren. Und eins, was uns jetzt auf die Füße fällt, ist natürlich der zeitliche Rahmen. Zum Beispiel bei manueller Therapie werden von den Krankenkassen, die das ja vorgeben, 260 Stunden Minimum verlangt. Da kommen wir, auch wenn wir es strecken würden, was wir nicht wollen, nie im Leben hin. Weil wenn man die ganze Mulligan-Ausbildung, wenn du so willst, nimmst, kommen wir vielleicht auf, wenn es hochkommt, 65 Unterrichtseinheiten, ganz grob, zwischen 60 und 65 Unterrichtseinheiten. Und da sind wir weit weg von diesen 260 Stunden. Und es ist auch nicht unser Anspruch, dass wir noch eine zusätzliche Zertifikatsposition Mulligan haben oder irgendwas anderes. Ganz im Gegenteil, jetzt doch ein Side-Effekt Verbandpolitik. Wir wollen ja eigentlich die Zertifikatsposition langfristig loswerden, weil wir uns nicht eingrenzen lassen wollen auf so eine Zertifikatsposition. Aber nochmal, das ist der Grund, warum wir keine Zertifikatsposition haben. Und unser Bestreben ist auch nicht als MCTA, als Mulligan Concept Teacher Association in Deutschland, das zu bekommen.
Ganz unpolitisch jetzt, weil in Neuseeland gibt es keine Zertifikatspositionen, da gibt es Physiotherapie, verschiedene Herangehensweisen, aber es war nie die Idee von Brian Mulligan, daraus ein Riesending zu machen. Er hat gesagt, es ist eine Ergänzung zur normalen manuellen Therapie Und auch in Deutschland, es ersetzt nie eine manuelle Therapieausbildung. Ich möchte meine manuelle Therapieausbildung und die OMT nicht missen. Es geht nicht, die Leute fragen immer, was hast du denn da für andere Techniken gelernt? Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass man andere Denkweise lernt. Und Brian Mulligan hat immer gesagt, vielleicht gibt es in 10 Jahren, hat er Mitte der 90er gesagt, vielleicht gibt es in 10 Jahren keine Mulligan-Kurse mehr, weil es eh etabliert ist in die Bachelor- und Masterstudiengänge. Das war mal sein Ziel. Es war immer als Ergänzung gedacht. Und deswegen halten wir, auch in Deutschland und weltweit, das Konzept mit 2 mal 3 Tagen, also insgesamt 6 Tagen, relativ eng. Natürlich, jetzt haben wir ein Problem, es kommen immer mehr Techniken dazu, weil sich die Techniken entwickeln. Auch Brian Mulligan findet immer noch aus der Rente heraus Ideen. Ja? Aber wir wollen das bewusst kurz halten. Die Leute sollen die Idee verstehen und die Basistechniken kennenlernen in den Kursen, die schon evidenzbasiert sind. Und anhand dieser Techniken können sie ihren eigenen Weg kreativ finden. Das ist das Tolle am Konzept. Es gibt ein paar wenige Grundregeln, auf die wir gleich noch kommen, aber sonst ist das ein vollkommen offener Rahmen, den man zum Patienten hin ausbauen kann. Und das ist das Tolle. Und das muss nicht unnötig aufgebläht werden.
Ja, und es ist total schade, wenn ich das jetzt gerade so höre, wenn sich berufspolitische oder organisatorische Strukturen drumherum auf die inhaltlich oder wenn die einen inhaltlichen Einfluss haben. Also ich meine, ich kenne das auch aus anderen Kontexten, auch aus dem Sportbereich und sowas, dass, ne, also je mehr es halt darum geht, den Leuten was zu verkaufen, ohne jetzt irgendwelche Konzepte oder irgendwelche Leute da in irgendwelche Schubladen zu schieben. Aber die Gefahr besteht halt immer, dass man natürlich auch wirtschaftlich davon sich als Lehrer, Dozent oder so abhängig macht und dann natürlich auch irgendwann in den Zwang kommt, verkaufen zu müssen. Und das andere Thema ist sicherlich dieses, das, was du gerade auch sagtest mit den Techniken. Also, wie viele Techniken sollen wir denn lernen? Also, es gibt ein begrenztes, also wir können viel auswendig lernen, das ist nicht das Thema, aber dann ist es immer eine Frage von Wissen, aber das Verstehen, ne? Das, was ja auch viel in den amerikanischen oder auch ne, also angloamerikanischen Systemen ist, ne? Dieses, okay, es muss anwendungsbasiert sein, es muss pragmatisch sein, natürlich ohne, nicht ohne Wissen dahinter. Aber es muss halt erst mal die Sache ins Machen bringen. Das finde ich immer sehr wichtig.
Also ganz klar, Klaus und ich sind Mulligan Instruktoren und wir verkaufen unser Produkt. Aber das Wichtige ist, dieses Produkt wird auch von anderen, unabhängig von uns jetzt, als toll angesehen, wenn man in die Evidenz guckt, wenn man in die Praktikabilität guckt, das Feedback der Teilnehmer, auch der Jüngeren, dass sie sagen, endlich habe ich ein Tool, was ich sofort anwenden kann. Ich muss keine große manuelle Therapieausbildung machen, wobei ich rate jedem dazu, der im muskuloskeletalen Bereich ist, sich manuell weiterzubilden, auch für die Denkweise. Aber wir stehen hinter unserem Produkt und wir kriegen die Bestätigung auch von extern. Und das ist, denke ich, das Wichtigste. Wir müssen den Leuten nichts Blödes verkaufen.
Naja, und das ist ja das Schöne an der Wissenschaft. Und da können wir, ne, Klaus, da haben wir auch schon in unserem Podcast drüber gesprochen, ne, über das Thema Akademisierung. Da können wir die Fahne ja immer nur wieder hochhalten. Wir müssen die Dinge von außen überprüfbar machen und dann wird sich auch das eine oder andere nivellieren. Und dann weiß ich nicht, ob man den 97. Kurs zu den Kopfgelenken machen muss über 5 Tage oder weiß ich nicht was. Ne? Also, das wird sich dann über eine Professionalisierung in dem gesamten Berufsstand, ob national oder international, dann auch so ein bisschen anpassen natürlich, ne? Wo war gerade. Ja, Klaus.
Nein, ich wollte nur sagen, dass wir ja einen Podcast machen können 2040, Fabian, wo dann hoffentlich die Akademisierung durch ist und wo dann Mobilisation mit Bewegung und Mulligan Teil des Bachelor- oder Masterstudiums ist.
Du, ich
Das
glaube,
wäre
das
meine
war.
Vision.
Ja, auf jeden Fall, gerne. Ich glaube, das war der Podcast mit Christoph Zeipo. Da haben wir auch über Professionalisierung und Akademisierung gesprochen. Er sagte irgendwas von 160 Jahren. Also ich weiß nicht, ob wir da nicht schon graue Haare haben. Aber nehme ich gerne auf. Ich schreibe es in meinen Kalender, da muss ich nur ein bisschen scrollen. Wir haben schon ein bisschen über manuelle Therapie gesprochen und wir haben auch über jetzt, ne, mal so international im Grunde so mal das fallen gelassen. Jetzt gibt es ja einmal diesen Begriff manuelle Therapie, der ist ja auch als Heilmittel verankert. Dann gibt es jetzt aber auch das, was immer mehr kommt, ne, diese Begrifflichkeit muskuloskeletale Therapie. Wollen wir da vielleicht auch mal kurz drüber sprechen? Gibt es Unterschiede? Gibt es Gemeinsamkeiten? Das ist eigentlich alter Wein. Wer ist das? Neuer Wein in alten Schläuchen? Johannes?
Also ich arbeite ja in der Praxis auch in meiner eigenen und ich kriege immer noch Rückmeldungen von Ärzten auch. Ja, aber ich will ja, dass der Patient was Aktives macht, deswegen habe ich ihm keine manuelle Therapie verordnet. Also da ist immer noch viel Aufklärungsarbeit notwendig und ich sage auch, der Hauptbestandteil meiner Therapie ist Aktivität, Aufklärung und die manuelle Therapie dient, um die Aktivität vorzubereiten, weil oft die Motivation besser ist, wenn der Patient sich besser und schmerzfreier bewegen kann. Und es ist ein deutlicher Paradigmenwechsel auch in meiner manuellen Therapieanwendung. Früher war manuelle Therapie damals noch auf jeden Fall eine halbe Stunde Therapiezeit füllend. Jetzt ist es die Öffnung zum Fenster des Patienten. Ich kann ihn oft, vor allem auch mit manuellen Techniken, auf meine Seite holen. Ich kann ihm zeigen, hey, ich kann deine Symptome modifizieren, ich kann sie verändern und dann kann ich ihnen die unattraktiven Sachen verkaufen. Weil es ist keine Faszienrolle, sondern es ist die Aktivität, die er für Long Lasting braucht. Weil bei Mulligan zum Beispiel oder in der manuellen Therapie generell ist die kurzfristige Wirkung belegt. Man weiß es, manuelle Therapie wirkt, aber vor allem kurzfristig. Und fürs Langfristige brauche ich Verhaltensänderungen, brauche ich Hausaufgaben vom Patienten, brauche ich mehr Input. Und deswegen hat sich die manuelle Therapie dahingehend verändert, vor allem in meiner Arbeit, dass sie das den Zugang zum Patienten schaffen kann, damit er dann motiviert ist, auch die Sachen zu machen, die es braucht, um langfristig zu wirken.
Und diese Veränderung, diesen Paradigmenwechsel, den Johannes gerade anspricht, der zeigt sich eben auch im Namen Fabian. Und man geht international weg von diesem Namen Manual Therapy oder manuelle Therapie hin zu Musculoskeletal Physiotherapy oder Musculoskeletaler Therapie. Und du siehst es auch, Johannes ist ja Herausgeber der Zeitschrift MSK und ich bin im wissenschaftlichen Beirat der Zeitschrift MSK. Die hat vor 2, 3 Jahren eben diesen Namenwechsel auch durchgemacht, von manueller Therapie hin zu MSK. Und für mich ganz interessant war eigentlich der letzte IFOMT-Kongress in Glasgow 2016, wo du diesen Paradigmenwechsel auch in den Vorträgen der Referentinnen und Referenten hören und sehen konntest. Und ich glaube, dann ist manuelle Therapie auch nicht mehr so angreifbar, weil es gibt ja immer noch Kollegen, die ein manuelle Therapie-Bashing betreiben und dann die manuelle Therapie in eine reine passive Behandlungsmethode stellen. Und das ist einfach ja nicht so. Also da sind wir drei uns völlig im Klaren, dass muskuloskeletale Therapie viel mehr zu bieten hat, als Gelenke von A nach B zu schieben. Und das ist was, was sich eigentlich geändert hat und was vor 20 oder 25 Jahren, wo Johannes und ich die Ausbildung gemacht hat oder haben, eben noch nicht so war. Da war es schon noch eher passiv angehaucht, muss man tatsächlich sagen.
Klaus, du sprichst den Manuelle Therapie-Weltkongress IFOM, den Glasgow 2016 an und der Titel war Hands Off. Und Brian Mulligan ist da geehrt worden für sein Lebenswerk, mit dem Jeff Maitland Award geehrt worden. Und er hat eine Rede gehalten und hat gesagt, er als erfahrener älterer Therapeut sieht es natürlich ein bisschen mit Sorge, hands off in der manuellen Therapie. Vergesst nicht, die Leute erwarten, angefasst zu werden. Und da gibt es wissenschaftliche Belege davon. Die erwarten, dass sie gescheit untersucht werden. Die erwarten, dass ihnen zugehört wird. Wie lange ist die Zeit, bis man unterbrochen wird vom Arzt? 19 Sekunden?
Ich glaube 14.
14. Und ja, deswegen, die erwarten, dass sie angefasst werden. Und da bietet Mulligan halt ein tolles Tool, weil wir haben Bewegung und Anfassen in einem. Ja. Und Mulligan hat dann auch gleich in Glasgow einen Workshop angeboten abends, hat gesagt, ich zeige meine Techniken, ne? Weil er findet natürlich, dass Hands-on nicht verloren gehen darf, sogar nicht auf dem Manuelle Therapie-Weltkongress. Natürlich war das anders gedacht von den Veranstaltern. Es geht einfach darum, dass wir die anderen Faktoren außenrum, Hands-off natürlich in den richtigen Balance bringen müssen, ne? Aber ihn als erfahrenen Manualtherapeuten hat es natürlich ein bisschen verwirrt, dass da der Untertitel Hands-off ist, ja.
Oh ja, das glaube ich, das glaube ich. Vor allem die alten Hasen. So, also wenn ich jetzt diese zwei Lager habe, ich mache das mal so ganz plakativ, ne? Auf der einen Seite die Hands-on-Therapeuten, die halt wirklich jede, ich sag mal, den Kreuzbandriss, der Patient mit dem Kreuzbandriss in der, weiß ich nicht, 8. Monat immer noch auf die Liege legen und dann entsprechend dann eine Kniemobilisation machen. Und auf
Oder
der
massiere
anderen
ich dir
Seite.
raus, ne? Das ist ja typisch,
Genau,
massiere ich dir
ja,
raus, ne?
wir gehen schon ein Level weiter und machen auch mal tatsächlich irgendwie noch, aber passiv halt, ne? Und die andere Seite, auf der anderen Seite halt die Therapeuten, die im Grunde gar nicht mehr anfassen und ins Training gehen. Jetzt haben wir diese zwei Lager. Ich meine, da ist auch viel schon drüber gesprochen worden. Aber wer von den beiden kann denn jetzt in eure Kurse gehen?
Ja,
Klaus.
hoffentlich beide, hoffentlich beide. Und vor allem gehen sie dann hoffentlich raus am Ende dieses Dreitageskurs und sagen, Mensch, das hat ja richtig Sinn gemacht, was der Dozent da erzählt hat. Ich bin jetzt ganz gespannt auf meine Patientinnen und Patienten am Montag, die ich in der Praxis behandle und schaue, ob es funktioniert. Und ich glaube, dazu brauchen wir dann auch in Zukunft, und das ist ein Appell an alle junge Kolleginnen und Kollegen, einfach noch mehr Wissenschaft und Forschung, um zu zeigen, dass diese Kombination von Anfassen und Bewegung wahrscheinlich der goldene Mittelweg ist. Und zum Teil haben wir auch schon Studien darüber. Ich erinnere an eine Studie von Sue Reed aus dem Jahr 2020, wo es um die Behandlung der distalen Radiusfraktur ging. Und da kam ganz klar raus, dass diese Kombination von Mobilisation und Bewegung einer reinen Übungsbehandlung signifikant überlegen ist. Und das macht mir eigentlich Mut, dass wir einen guten Zwischenweg finden zwischen rein passiv behandeln und nur Übungen geben, weil ich glaube, und für mich ist diese Diskussion sowieso total müßig, weil ich davon überzeugt bin, dass die Patienten das auch ein Stück weit zu Recht von uns erwarten, wenn sie zu uns zum Physiotherapeuten oder zur Physiotherapeutin kommen, dass sie eben angefasst werden.
Angefasst und auch diese Grauzone, finde ich, bedient werden. Ich glaube, Johannes, du hattest das vorhin gesagt, dem Patienten so die unattraktiven Sachen zu verkaufen. Oder halt
Genau.
einfach, also den Weg dahin zu führen, dass sie einfach nicht mehr unattraktiv sind. Ne? Ich meine, es ist ja erstmal ein total normaler Mechanismus, wenn ich eine schmerzhafte Bewegung habe, eine limitierte Bewegung habe, eine Bewegung habe, die anstrengend ist, weil sie nicht gut integriert ist, nicht gut läuft, einfach dann entsprechend auch zu sagen, ja, ich meine, ich habe das Kochrezept nicht, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, ich weiß nicht, wie ich da jetzt hin soll. Also ist dieses Ziel eigentlich weg, so in einer leistungsfähigen Bewegung zu sein und Patienten da zu begleiten und dann auch in den Grautönen zu begleiten, also wirklich zwischen diesem Schwarz-Weiß hin und her zu switchen. Was braucht denn individuell diese Person vor mir in dem Behandlungsraum, in der Auseinandersetzung mit mir gerade?
Ich denke, in der ersten Behandlung ist es wichtig, dass ich den Patienten auf meine Seite hole. Ich muss ihm zeigen, ich bin der Richtige für dein Problem. Bin ich nicht für jeden Patienten, muss ich dann auch sagen, ganz klar. Aber ich kann zum Beispiel gucken, das Paradigmenwechsel, den wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, ist ja weg von der biomechanischen Grundlage der manuellen Therapie. Das heißt nicht, dass eine konvexe Karfregel falsch ist, aber sie kann einfach nicht auf jeden Patienten angewandt werden. Wir verletzen uns selten biomechanisch korrekt oder andere Floskeln sind. Der Patient hat nicht das gleiche Biomechanikbuch gelesen wie ich. Oder Karel Levit hat mal gesagt, weiß denn die BWS vom Patienten, was wir alles über die BWS wissen? Ne? Diese Sachen einfach, es gibt dieses unheimlich theoretische Wissen, aber ist es auf jeden Patienten übertragbar? Das heißt ja nicht, dass die Regeln falsch sind, aber ich muss einfach auch individuell schauen, was braucht der Patient. Und deswegen ist ja der Paradigmenwechsel hin zur Symptommodifikation. Wenn wir gucken, im McKenzie-Konzept, guck, kann ich mit Bewegung Symptome modifizieren? Ja, und da passt Mulligan wunderbar rein, weil mein Ziel ist es, die Symptome zu modifizieren. Wobei Mulligan hat gesagt, Symptom modification is not enough. I want symptom elimination. No symptoms at all. Das ist unser Anspruch. Ist natürlich oft sehr hochgesetzt auch. Aber da passt Mulligan wunderbar rein in dieses neue Idee ist Symptommodifikation. Und da passen andere Sachen. Jeremy Lewis mit seinen Schultersachen passt da. Ich gucke, kann ich Sachen modifizieren durch irgendwelche Aktivitäten, die von außen kommen, sei es eine Muskelkontraktion, sei es eine passive Gelenktechnik, und kann damit auch schauen, hat der Patient primär mechanischen Input-Problem, was ich beeinflussen kann. Ja, weil wenn Mulligan zum Beispiel nicht wirkt, bei einer Entzündung sind die Chancen, dass Mulligan wirkt, natürlich deutlich reduziert, weil ich andere Mechanismen im Körper habe.
Wenn du
Ja, bei
nicht
einer
mehr die.
akuten Entzündung jetzt.
Ja. Aber dafür, ne, muss ich ja die Nature von einem Patienten irgendwo auch im Hinterkopf haben oder wissen. Ich finde immer das, was du gerade gesagt hast, finde ich, das bringt es einfach auf den Punkt. Ne? Also, natürlich will ich die Elimination von Problemen. Ich möchte, dass der Patient sich maximal beschwerdefrei bewegen kann. Ob das bei jedem mal so funktioniert und ob, das hängt ja auch vom Patienten ab und nicht nur von uns, aber wenn das Ziel nicht wirklich so klar definiert ist, Abstriche machen an der einen oder anderen Stelle werde ich aufgrund individueller Behandlungsverläufe, aber wenn ich von vornherein sage, ich möchte es nur verändern, na gut, schlechter, besser, mal heute gut, mal morgen gut, ist eigentlich nicht das Endziel klar, sondern irgendwelche Schrittchen auf dem Weg. Und das finde ich auf jeden Fall nochmal einen guten Punkt. Und die andere Geschichte zum Thema Wissen. Es gibt noch so einen schönen Spruch, Wissen kriegt den Trostpreis. Also wenn ich es nicht ins Gefühl, in die Anwendung, wirklich in die Praxis bringe, dann kann ich ja noch so viel wissen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, um mal so ein bisschen auf euer Kurssystem auch nochmal einzugehen, Klaus, so ein bisschen wissen sollte man schon, oder? Also, wie ist das, also wie vermittelt ihr, beziehungsweise wie ist euer Konzept auch so, wie ist das aufgebaut? Ihr habt schon gesagt, zwei Wochenendkursen, a 3 Tage. Ja, gibt es eine
Also
Prüfung?
ganz, ganz grob kann man sagen, es sind eigentlich zwei Basismodule, Modul 1 und Modul 2, aufgeteilt in obere Extremität und untere Extremität und dann eben die jeweiligen Wirbelsäulenabschnitte. Also sehr kompakt, sehr kurzweilig auch. Die Zeit vergeht meistens wie im Flug, also 2 mal 3 Tage. Und dann kann man, und das geht seit 2006, zumindest in den deutschsprachigen Ländern, kann man noch, wenn man möchte, eine Prüfung machen, ein sogenanntes CMP-Examen. Das ist dann nochmal ein zweitägiger Kurs, bestehend aus einem Wiederholungstag oder Prüfungsvorbereitungstag und dann eben eine theoretische und praktische Prüfung. Und nach Bestehen dieser Prüfung darf man sich dann Certified Mulligan Practitioner nennen, CMP. Nochmal mit dem Hinweis, dass das nicht ausreicht, um diese Abrechnungsposition manuelle Therapie mit den Krankenkassen zu erlangen. Das ist ganz wichtig zu sagen. Und wir haben in Deutschland, ja, roundabout, Johannes, um die 100 CMPler vielleicht seit diesem Zeitpunkt. Und vielleicht nur zu den Voraussetzungen, weil wir da auch nach wie vor nicht bereit sind, uns für alle Berufsgruppen zu öffnen. Unsere Hauptzielgruppe sind natürlich Physiotherapeutinnen. Wir haben aber auch es geöffnet für Ärztinnen. Wir haben auch hin und wieder Ärztinnen in unseren Reihen. Und was wir seit ein paar Jahren auch anbieten, ist Workshops, so ein- oder Zwei-Tages-Workshops für Ergotherapeutinnen, weil die Anfrage immer wieder kommt. Wobei wir bei diesen Kursen dann auf die Behandlung der Wirbelsäule verzichten, sondern überwiegend obere Extremität lastig sind, vielleicht noch ein bisschen was zur unteren Extremität vermitteln. Und klar, wir haben viele Techniken. Es ist auch viel im Frontalunterricht. Wir machen aber auch so kleine Problem-Solving-Workshops innerhalb der Kurse. Wir greifen auf unser Buch zurück, was das Manual ist, was jetzt in der zweiten Auflage seit 2019 besteht und was Johannes und ich zusammen herausgegeben haben. Das ist ein ganz wichtiges Tool für unsere Kurse, was auch über die Kurse hinausgeht, weil es sehr viel Hintergrundwissen noch gibt zu Erklärungsansätzen, zu Mechanismen. Wir haben Videos integriert. Also das ist so das Komplettpaket, aber du kannst sagen, in 6 Tagen erlernen die Kursteilnehmerinnen das Mulligan-Konzept kennen.
Klaus, du hast das gesagt, Frontalunterricht natürlich auch. Das hört sich jetzt so dramatisch an. Bei uns kann sich keiner zurücklegen und schlafen, weil sie werden involviert. Ich will ständig oder wir wollen ständig Feedback von den Leuten haben und es kommt auch gut bei den Kursteilnehmern an. Wir versuchen den Kursteilnehmern natürlich auch Augenhöhe zu begegnen. Wir können etwas, was sie noch nicht können, aber das heißt nicht, dass ich irgendwie besser bin als ein Kursteilnehmer. Und das kommt auch gut an. Es ist ein Dialog im Kurs, das müssen die Leute erstmal ein bisschen lernen, ja, dass sie auch Fragen stellen dürfen und sowas. Aber so ergibt sich dann auch ein toller Austausch in den Kursen und wir erlernen dabei hocheffektive Techniken. Und das ist auch ein Grund, warum wir nicht jede Berufsgruppe zulassen können. Wir haben hocheffektive Techniken an der oberen HWS zum Beispiel, die sehr sanft sind im Vergleich zu einer Manipulation zum Beispiel und mindestens genauso wirksam. Aber ich muss natürlich auch wissen, wenn ich überdosiere, kann es gewisse adverse Reaktionen geben. Und das lerne ich in meiner Physio-Ausbildung schon, zumindest theoretisch erstmal, wie gehe ich damit um? Und deswegen können wir diese Techniken nicht an der Wirbelsäule für jede Berufsgruppe öffnen. Ja, weil auch die anatomischen Voraussetzungen dann natürlich in der Physioausbildung oder im Medizinstudium dafür gegeben werden.
Viele Kolleginnen und Kollegen fragen auch Verteilung Theorie, Praxis. Das kann man auch relativ klar beantworten. Es findet 60 bis 70% der Inhalte sind praktisch. Also wir machen sehr, sehr viel praktisch. Mit der Verbindung jetzt mit diesem Buch gibt es natürlich theoretischen Hintergrundwissen, aber was wir natürlich als Voraussetzung erwarten, ist anatomische Kenntnisse, biomechanische Kenntnisse. Das kauen wir in diesem Kurs überhaupt nicht durch. Also es bleibt überwiegend praktisch.
Ja, das finde ich, also finde ich gut zu hören nochmal so, weil ich mich so an den einen oder anderen Kurs erinnere, wo man dann wirklich zum 99. Mal gefühlt nochmal die Anatomie vom Ellbogengelenk durchgeht. Also ich weiß nicht, man muss sich ab und zu mal hinsetzen in seiner Laufbahn, glaube ich, und diese Dinge einfach mal wiederholen, nochmal angucken ins Buch, nochmal ein Skelett sich schnappen und so. Ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen, dass das immer alles so total präsent ist, und ich glaube, dass wir auch da an der einen oder anderen Stelle viel meinen zu wissen, und wenn wir dann doch nochmal auf den Punkt genagelt werden, an der festgenagelt werden, doch nochmal besser nachgucken sollten. Aber ich finde es gut zu hören. Also, das kann man ja auch, also man kann das alleine machen, man kann es in die Diskussion mit Kollegen oder auch mal in einen Kurs reinbringen. Ich habe euch jetzt auch beide oder vorher schon so wahrgenommen, dass ihr für solche Diskussionen gerne offen seid und das auch in den größeren Kontext reinzubringen. Nur jedes Mal wieder bei den Basics anzufangen und das wieder aufzu. Nur dafür geht einfach Zeit drauf. Sicherlich ein Punkt.
Ich möchte noch was zur Prüfung sagen, weil es ist natürlich immer die Frage, warum soll ich mir den Stress machen der Prüfung, durch die ich natürlich durchfallen kann, wenn ich nicht vorbereitet bin. Also man verdient dann nicht schlagartig doppelt so viel Geld. Aber die Leute, die die Prüfung gemacht haben, geben uns das Feedback, dass sie dann nach den Kursen ihr Level oder auf ein anderes oder ihr Wissen auf ein anderes Level gebracht haben. Weil du hast natürlich hoffentlich nach dem Kurs deine Lieblingstechniken, die du gern magst und anwendest, weil sie funktionieren. Aber das Konzept hat sehr viel mehr zu bieten. Und das musst du eben auf eine Vorbereitung, auf eine Prüfung, musst du eben da nochmal nachgucken. Was war das noch? Was haben wir da noch gemacht? Ah, die Technik gab es auch noch. Und du bringst quasi durch die Vorbereitung, nicht durch die Prüfung selbst, sondern durch die Vorbereitung, durch den Austausch mit Kollegen. Du bildest normalerweise dann Gruppen, wo du dich triffst und dich auf die Prüfung vorbereitest, hoffentlich. Und vor allem damit arbeitest in der Technikpraxis, bringst du dein Wissen auf ein ganz anderes Level. Und das ist der Hauptbenefit von so einer Prüfung.
Ja,
Und
ich
die, die wirklich
glaube.
vorbereitet sind, die gehen raus und sagen, ich möchte mehr zeigen. Das war doch nur das, was ich jeden Tag mache. Ja, aber es muss natürlich jeder selbst entscheiden, ob er eine Prüfung macht. Viele sagen nach dem Staatsexamen, ich mache nie mehr eine Prüfung. Dann kommt der
Ja, das.
Segelschein, dann kommt der Motorbootschein, dann kommt irgendwas. Ja, Platzreifeprüfung im Golf. Es gibt immer Prüfungen, die man machen will und kann. Aber wir bieten eben die Möglichkeit einer Prüfung, um sein Wissen auf ein anderes Level zu bringen.
Ja, und also. Ich glaube, keiner freut sich über Prüfungen, also die wenigsten. Also, und man ist nachher erleichtert, und dieser Weg dahin, das, was du gesagt hast, ne, das, was das Adrenalin schön so subtil die ganze Zeit macht, unseren Gedanken zu schärfen und auch einfach so zu fokussieren auf für eine gewisse Zeit. Wenn man dann nachher mal durchgeatmet hat und so, dann ist es auf einmal ein sehr großer Mehrwert, wenn man da mal ein bisschen Zeit zurückblickt. Ja, gehört dazu, glaube ich, ne? Lasst uns mal ein bisschen mehr noch in die Klinik gehen, um das Ganze vielleicht noch ein bisschen greifbarer zu machen. Klaus, ich habe gesehen, du warst irgendwie in den letzten Wochen, Monaten auch in Frankreich mal unterwegs, hast da Kurse gegeben. Sind das andere Therapeuten, andere Patienten, die da von Therapeuten behandelt werden? Wer profitiert eigentlich von euren Behandlungen beziehungsweise eurem Behandlungsansatz?
Also die Therapeutinnen und Therapeuten im Ausland unterscheiden sich unwesentlich von denen in Deutschland, weil die gleichen Probleme haben wie wir auch. Und die haben natürlich auch ähnliche Patientinnen und Patienten, die sie behandeln. Johannes hat vorher schon ein Wort in den Mund genommen. Insofern glaube ich, dass alle diejenigen von Mobilisation mit Bewegung profitieren, die ein primär mechanisches Pattern uns zeigen. Und wo es dann eben zu dieser Symptommodifikation kommt. Das Wort haben nicht wir geprägt, das gab es schon länger. Oder am besten, Johannes hat es Symptomeliminierung genannt, wo es am besten gar nicht zu Symptomen kommt, wenn wir diese Techniken anwenden. Und es kann der Patient sein, der Schmerz hat bei Belastung im Gehen, im Hüftgelenk. Das kann der Patient oder die Patientin sein, die Schmerzen hat beim Greifen. Das kann der Patient oder die Patientin sein, die Schmerzen hat, wenn sie im Auto sitzt und den Kopf nach rechts oder nach links dreht und merkt, sie hat eine Einschränkung in der Halswirbelsäule. Also ich würde sagen, Patientinnen und Patienten profitieren davon, die so eine mechanische Dysfunktion haben. Und das bringt mich aber dann auch gleich natürlich zu den Leuten, weil die müssen wir ja auch kennen, wo wir erwarten können, dass es nicht funktioniert. Und wo es nicht so gut funktioniert, ist grundsätzlich bei hochakuten Entzündungen. Wo es auch nicht so gut funktioniert, ist bei Patientinnen und Patienten, die so ein mechanisches Pattern eben nicht zeigen. Bei Patientinnen und Patienten, die ein hohes Level haben an psychosozialen Faktoren, also ich nenne mal so Dinge wie Kinesiophobie oder starkes Angstvermeidungsverhalten, da funktionieren die Techniken wahrscheinlich auch nicht so gut. Oder die so, und deswegen muss man natürlich schon genau hinschauen, Patientinnen und Patienten, die in der Anamnese, in der Befunderhebung so eine zentrale Sensibilisierung zeigen. Das sind wahrscheinlich Patientinnen und Patienten, die erfahrungsgemäß nicht so gut drauf reagieren, aber das heißt nicht, dass man es nicht probieren kann. Solange ich diese Symptommodifikation bekomme, und manchmal werde ich eben auch überrascht sein, dass ich sie bekomme, da würde ich es auf alle Fälle versuchen. Ja? Aber das ist so meine Herangehensweise, wie ich sehen würde.
Brian Mulligans Spruch ist, expect the unexpected. Das heißt,
Cool,
wenn wir
ja.
jetzt von vornherein sagen, oh, der kommt ja mit einer Entzündung, da kann ich ja nichts ausrichten. Oder noch klassischer, der kommt ja mit dem Befund Stenose. Habe ich mal gelernt, kann ich eigentlich nichts machen. Wenn wir es nicht probieren, können wir nicht sehen, ob es funktioniert. Deswegen sagt Mulligan immer, auch wenn ich denke, der könnte vielleicht nicht so reagieren, ich probiere es auf jeden Fall aus. Weil das Schlimmste, was dir bei Mulligan bei richtiger Anwendung passieren kann, ist, dass es nicht funktioniert. Wenn du die Regeln beachtest, machst du normalerweise den Patienten nicht schlechter. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, es ändert sich nichts. Ich habe keine Symptommodifikation. Und deswegen bei dem Biopsychosozialen denke ich nicht als erstes an Mulligan. Aber wenn ich mit meiner Education weiterkomme und ich möchte ihnen wieder Rückversicherung von Bewegung geben, dann eignen sich diese schmerzfreien, funktionellen Techniken, patienteninkludierten und zentrierten Techniken wunderbar, um bei solchen Patienten auch diesen mechanischen Input von Hands-on wieder zu kriegen.
Da fällt mir gerade ein, weil du es gerade so sagtest, das bringt nichts. Also es gibt ja auch dieses Statement, es gibt erstmal eine Erstverschlechterung oder sowas. Ne? Also das ist ja, also mir fallen wenig Modelle ein, wo das wirklich zwingend notwendig ist. Ich glaube, so solange wir uns vernünftig in den Hypothesenkategorien entlanghangeln und da on point sind, passiert das eigentlich nicht. Und
Diese Erstverschlimmerung kann es mal bei Mulligan geben, aber die ist relativ gering und wir wissen dann, wie wir damit umgehen können, weil wir auch Manöver haben, die das natürlich dann auch, wenn der Patient direkt eine Verschlechterung in der Therapie hat. Aber von unseren Dosierungsregeln, vor allem für die erste Behandlung, wenn ich noch nicht weiß, wie reagiert der Patient, ich sehe dem ja nicht an, ob er eine latente Reaktion zeigt, vor allem an der Wirbelsäule, da haben wir Regeln, die das Ganze eben sehr fein dosieren. Und das fange ich damit fast immer auf. Was ich bei passiven Techniken so nicht auffangen kann, da kann es zu einer Erstverschlimmerung natürlich kommen.
Vielleicht, Fabian, können wir für interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer auch was verlinken. Also es gibt eine schöne Delphi-Studie aus dem Jahr 2020 eines brasilianischen Kollegen, Ralf Beske, wo man diese Dinge auch nochmal nachlesen kann, wenn man möchte, wer denn davon profitiert, wann ich es mache, etc. pp. Also das wäre vielleicht im Nachgang auch nochmal interessant. Da stellen wir gern diese Studie zur Verfügung. Da kann man das auch nochmal nachlesen, wenn man jetzt genauere Dinge wissen möchte. Ich glaube, das können wir gar nicht in einem Podcast allumfassend berichten,
Ja.
aber eine Studie fällt mir jetzt ein, die wir gern verlinken
Ja,
können.
das ist nochmal ein total guter Punkt. Ich glaube, also das wäre wahrscheinlich eine Folge für sich, beziehungsweise man kommt halt immer von Hölzchen aufs Stöckchen und muss natürlich, klar muss man natürlich gewisse Dinge abgrenzen, ne? Thema Differentialdiagnostik, Red Flag Screening und so weiter. Und da ist, glaube ich, nochmal ganz gut, einfach nochmal wirklich niedergeschrieben nachzulesen zu können, was Herr Beske da zusammengefasst hat. Und ja, verlinken wir gerne. Nochmal, beziehungsweise, ich denke, sonst kann sich da auch jeder nochmal über die Mulligan Seite beziehungsweise bei euch nochmal auch natürlich bei euch melden. Im besten Fall natürlich mit einer Kursanfrage. Jetzt habe ich mich natürlich schon ein bisschen mit der ganzen Geschichte beschäftigt, Johannes, und wir hatten im Vorgespräch auch noch über so ein paar Sachen gesprochen und da fiel auch dieses Wort Pill-Effekt. Magst du vielleicht da noch mal ein, zwei Worte zu sagen, wenn wir gerade so in dem ganzen Konstrukt, wo kann ich nach, was lesen und wissen eher sind?
Also vor allem im ersten Modul wäre ich oft konfrontiert mit Fragen und sicherlich Klaus auch. Kann ich die Technik beim Bandscheibenvorfall machen? Kann ich die Technik bei der Diagnose machen? Kann ich das bei einem Meniskusproblem machen? Und ich sage immer, wir behandeln keine Diagnosen, wir behandeln Menschen mit ihren Problemen. Und die Indikation, ob Mobilization with Movement oder SNAGS ist an der Wirbelsäule heißt, ob das indiziert ist, richtet sich nicht nach der Diagnose, sondern ob der Patient einen gewissen Effekt zeigt. Und das hat Brian Mulligan mit dem Akronym PILL beschrieben. Englische Wörter, die den Effekt beschreiben, wenn es funktioniert. Eben die Technik muss pain-free sein, schmerzfrei. Sowohl der Kontakt, das Gleiten als auch die Bewegung, während der er kommt, die wollen wir schmerzfrei hinkriegen. Dann soll der Erfolg instantly kommen. Also immediate improvement. Und da können wir zum Beispiel dieses Testtherapie-Retest-Modell noch ein bisschen erweitern. Wir haben einen Realtime-Effekt. Wir sehen schon bei der ersten Wiederholung, ob es funktioniert. Ich muss nicht bis zum Retest warten. Ja, und das ist das Tolle, weil dann kann ich nämlich reagieren, weil wenn der Patient sagt, nee, durch deinen Druck an der Schulter nach dorsolateral, wie du sagst, ist meine Armhebung nicht besser, dann kann ich oder muss ich sogar reagieren. Dann muss ich nicht warten, ach, übrigens ist es besser geworden. Und das ist das Tolle. Da wollen wir also diesen P-Effekt, Pain-Free Instant Change. Ob das dann long-lasting ist, was das Doppel-L von Pill beschreibt, das wird sich zeigen. Ist es auch beim Wiederbefund oder auch bei der nächsten Sitzung besser? Und für das Long-Lasting gibt es verschiedene Mittel, die wir haben, aber vor allem die Wiederholungszahl, die sich dann steigern muss. Also ich versuche in der ersten Behandlung zu sehen, ob ich eine Symptommodifikation oder Eliminierung bekomme, diesen sogenannten P-Effekt, Pain-Free Instant Change. Und dann hoffe ich natürlich, dass auch der Long-Lasting-Effekt bleibt. Und das ist eben dieser Pill-Effekt, den Brian beschreibt, aber viel weniger Nebenwirkungen als eine Pille, die es ja auch gibt mit Pill. Ja? Und das bestimmt die Indikation und gleichzeitig auch die Kontraindikation einer Technik.
Ja, ich finde immer so Akronyme super, um sich entlang zu hangeln, um nochmal, ne, das ist ja immer so eine kleine Tür, die den Raum dahinter darstellt und da kann man für sich selber auch nochmal so theoretisch ableiten und auch seine Prinzipien für die Behandlung halt immer wieder überprüfen.
Brian hat auch noch ein anderes Akronym, das heißt Crocs. Das hört sich so an wie die Gummischlappen, ja, aber mit CK. Und in diesen zwei Akronymen, also das lernt ihr dann auf den Modulen natürlich kennen, aber in diesen zwei Akronymen ist der Grundrahmen bestimmt und alles andere kann kreativ angewandt werden. Ja, die Technik funktioniert nicht, wenn ich falsch greife, weil es gibt kein falsches Greifen, wenn es funktioniert. Aber wir zeigen in den Kursen die Techniken, die sich bewährt haben. Und natürlich muss ich anatomischen Regeln folgen, aber nicht biomechanischen. Und so können alle Kursteilnehmer bei Bedarf natürlich kreative Möglichkeiten finden, die Technik anzuwenden auf ihren speziellen Patienten. Und das ist das Tolle am Konzept. Es gibt wenig starre Regeln, aber der Pill-Effekt, den will ich eben bekommen. Und für den muss ich kämpfen.
Ja, finde ich total wichtig, nochmal so auf den Punkt zu bringen, auf jeden Fall. Um so langsam den Bogen zum Ende hinzukriegen. Wir haben jetzt schon an der einen oder anderen Stelle von euch beiden gehört, es gibt Evidenz zum Mulligan-Konzept. Ralf Beske hat da, hab's ja jetzt gerade auch nochmal erwähnt, als Zusammenfassung auch so ein bisschen, wann kann ich was machen? Wenn ich jetzt noch nachlesen möchte, wenn ich jetzt noch in irgendeiner Form mich literarisch mit Literatur mehr mit dem Mulligan-Konzept beschäftigen kann, wo kann ich nachgucken, Klaus? Ganz pragmatisch, was ist mein nächster Schritt?
Also ganz pragmatisch verlinken wir natürlich gerne unsere internationale Homepage www.bmulligan.com, auch vielleicht dann nochmal im Nachgang. Und dort findet jeder, der da interessiert ist, eine sogenannte Referenzliste oder Literaturliste, die mittlerweile, kann man mit Fug und Recht sagen und auch mit etwas Stolz sagen, auf mehr als 400 wissenschaftliche Studien angeschwollen ist. Und in dieser Referenzliste findet man unter anderem eine Unterteilung nach Körperregionen. Und wenn ich jetzt mal die Top 3 nennen darf, wo die Quantität der Studien am höchsten ist, dann ist es die Zervikalregion. Also wir haben sehr, sehr viel Studien zum Thema C1-2-Snack bei Kopfschmerzen, bei Schwindel, gefolgt von der Körperregion obere Sprunggelenk. Das ist auch so eine der bekanntesten Techniken vielleicht aus dem Konzept. Und die dritte Kategorie ist dann Schulter. Aber wir haben natürlich noch mehr Körperregionen. Es gibt auch noch eine Aufteilung nach Studientyp. Also wenn man wissen will, was war denn jetzt eine randomisiert kontrollierte Studie, was war eine Fallanalyse etc. Also dort finden Kolleginnen und Kollegen mit Sicherheit sehr viel Material. Natürlich würde ich auch gern ergänzen, die Pedro-Datenbank, die ja hoffentlich bekannt ist, wo man dann auch nochmal die Qualität der Studien sich angucken kann. Und auch da gibt es mittlerweile Studien aus dem Mulligan-Konzept, die zwischen 8 und 9 von 10 Pedro-Punkten haben, was ja exzellent ist. Nicht alle sind so hoch gerankt, logischerweise, aber auch da kann man nochmal gucken, wenn es einem um die Qualität der Studien geht. Also wir haben schon eine ganze Menge an Literatur. Man muss sie natürlich finden, aber man findet sie bei uns auf der Homepage. Diese Literaturliste aus Juni 2022 ist die und die wird auch ständig aktualisiert.
Kleiner Fun-Fact zur Evidenz: Als Brian Mulligan die Tennisellenbogentechnik entwickelt hat, haben sich wohl Forscher in Australien gedacht, das kann so nicht funktionieren. Wir machen mal Studien, um ihm das Gegenteil zu beweisen. Und es kam genau das Gegenteil raus von dem, was sie gedacht haben. Und zum Glück haben sie das nicht unter den Teppich gekehrt, weil in einer gewissen Registrierung von Studien geht es natürlich auch nicht. Und haben gesehen, hey, dieses Potenzial, was er da denkt, was sich einfach anhört, ich mache ein laterales Gleiten und der Patient greift und die Schmerzen sind weg beim Greifen, das hat sich dann wirklich in Studien bestätigt. Und in Kombination mit Training, was du ja immer brauchst, wenn irgendeine Sehne oder ein Muskel im Spiel ist, wird es eben empfohlen und wird durch eine Superstudie oder durch mehrere Superstudien auch bewiesen. Außer auch beim Tennisarm, bei der lateralen Epikondylopathie, gibt es super Evidenz, die vorher negativ gebiased war, weil sie wollten ihm eigentlich beweisen, dass es das Gegenteil ist. Also gibt es eine bessere Nicht-Bias für eine Studie?
Evidence strikes back. Ja, aber so soll es ja im Endeffekt genau funktionieren. Ich meine, das ist ja, was Forschung oder Clinical Reasoning machen: Hypothesen aufstellen und dann halt die Hypothesen überprüfen. Und wenn ich halt die Hypothese habe, das funktioniert nicht, dann ist das halt genau der Weg. Ja. Ja, also wer mehr zum Thema Mulligan-Konzept oder auch der Literatur finden möchte, bmulligan.com ist die Adresse, Place to be, um nochmal nachzulesen, nochmal einzutauchen, nochmal so ein bisschen die ganzen Informationen, unsere beiden Herren hier mit x Jahren Berufserfahrung nahtlos aneinanderreihen, nochmal ein bisschen zu verarbeiten. Darf sich jeder gerne nochmal ein bisschen tummeln und das einfach in Ruhe nochmal nachlesen. Oder natürlich den
Wir haben
Podcast auch ein
natürlich
zweites Mal hören.
oder auch genau oder auf unsere deutsche Homepage mulligan-konzept.de, Konzept mit Doppel-C, also vorne und in der Mitte. Da gibt es auch eine deutsche Aufarbeitung des Themas.
Verlinken wir natürlich auch gern nochmal unter dem Podcast für diejenigen. Das ist ja auch immer noch so ein Thema Englisch, englische Literatur lesen, wobei auch da muss man sagen, mit Übersetzungsprogrammen, die praktisch das ganze PDF einfach in eigentlich jede Sprache eurer Wahl übersetzen. Auch das ist mit 2 Klicks und 3 Sekunden Arbeit erledigt. Von daher darf das einfach kein, bin ich auch froh, dass es kein Hindernis mehr ist. Um an erstklassige Wissenschaft ranzukommen.
Voll, aber auch erschreckend, ne, dass es das gibt.
Ja, total. Also, ja, das ist, also, wir lassen es mal so stehen. Es ist also, was da noch kommt, wir wissen es nicht.
Also
Einiges möglich und.
ich habe letzte Woche Karim Khan im Flughafen zufällig getroffen, Clinical Sports Medicine, und er hat gesagt, ah, kannst du mein neues Buch übersetzen? Und dann habe ich gesagt, nee, die Zeit habe ich nicht. Ich sagte, nee, nee, die Übersetzung macht ja Artificial Intelligence. Man müsste nur noch mal drüber lesen, aber meistens braucht man nicht viel verändern. Und das sage ich, das ist erschreckend, dass die Technik so weit fortgeschritten ist. Gut für uns, dass wir auf Deutsch lesen können, ja, aber irgendwie auch ein bisschen weird.
Naja, und irgendwo nimmt es uns halt schon so ein bisschen ich will nicht sagen den Skill, aber die Notwendigkeit, einen Skill zu erlernen. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ist das halt hochgradig integrativ. Also ich mag nicht, es ist immer doof, wenn man Wörter, das habe ich bei Johnny Grasser gelernt, mit dem hatten wir ein Interview gemacht, der als Hochleistungssportler mit Zerebralparese doch echt spannende Dinge auf die Beine stellt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber sobald wir ein Wort für etwas haben, sind wir noch nicht, also ne, ein Wort für Integration, sind wir eigentlich noch nicht wirklich im Thema Integration angekommen. Aber es lässt einfach die Grenzen für also den Zugang, der ist einfach so viel einfacher. Und das hilft uns in der Professionalisierung, in der Entwicklung unseres Berufes dann doch wieder ungemein. Und deswegen finde ich, muss man immer sehr genau gucken, wann, wie, was, wie viel. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder genau bei dem Thema, was wir in der Patientenbehandlung machen. Ja, wir haben zum Abschluss unseres Podcasts immer drei wunderbare Fragen und Johannes steht schon auf der Bühne, schlägt Lufthaken. Und ja, wir haben am Anfang besprochen, Klaus hat sich den Fragen ja schon mal gestellt und somit, jetzt fehlt mir der Bogen, hat
Ja,
Johannes die
aber
Ehre, diesen Podcast rund zu machen, abzuschließen mit unseren drei berühmt-berüchtigten Fragen. Und die würde ich dir natürlich gerne stellen.
als regelmäßiger Hörer des Podcasts, immer auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Rad, aber nur ein Kopfhörer drin, damit ich noch mitkriege, was außenrum passiert, weiß ich natürlich, wie herausfordernd diese drei Fragen sein können. Und ich hatte mir vorher Gedanken gemacht. Und dann hat Fabian gesagt, oh, das soll ja aus dem Bauch herauskommen, aber es kam aus dem Bauch heraus, nur nicht jetzt.
Okay, das ist schon mal super. Ja, ich kann sie ja jetzt spontan mal ändern.
Bitte ändern Sie für mich. Vielleicht darf ich dann das Abschlusswort zumindest sagen, ja, aber die Fragen beantworte ich nicht nochmal. Die kann man nachhören beim Podcast Babylon Bananas Direktzugang.
Ja. Also Klaus, welches Bewegungsthema ist deines Erachtens total und ach sorry, Johannes. Also Johannes, welches Bewegungsthema ist deines Erachtens total unterbewertet und beschäftigt dich vielleicht doch Tag und Nacht?
Dass nicht den Leuten klar ist, dass wir die Spezialisten für Bewegung und für Körper sind. Irgendwie müssen wir das mehr an den Mann und an die Frau bringen und an den Arzt und an die Ärztin bringen. Wir sind die Spezialisten. Wir sind dafür ausgebildet. Wir machen das jeden Tag. Ja. Und das Internet kann natürlich Hilfe bieten, aber ich sage immer, wenn ein Patient in physiotherapeutische Behandlung ist und im Internet nach Übungen suchen muss, habe ich als Therapeut was falsch gemacht. Deswegen, wir müssen den Leuten vermitteln, auf welchem Weg auch immer, dass wir die Spezialisten sind. Und die Logopäden sind die Spezialisten für die Stimme. Und die Ergotherapeuten sind die Spezialisten für die Funktion in dem Sinn. Und das hat der Herr Rechtsanwalt Alt im Podcast auch schön gesagt. Das muss noch mehr rüberkommen, dass wir die Spezialisten sind. Wir sind dafür ausgebildet.
Hey, danke. Das ist ein Statement. Was ist Bewegung für dich? Frage Nummer zwei.
Zu billig.
Die Frage oder die
Nein, nein, nein.
Antwort?
Die Antwort ist, Bewegung ist zu billig. Sie ist so wichtig
Ja.
und man weiß das, sei es Depression, sei es Krebspatienten, sei es muskuloskeletal. Bewegung ist wichtig und jeder weiß es, aber wir machen es trotzdem nicht so, weil es zu billig ist. Der Zugang ist zu billig. Wenn eine Pille für 25 Euro, die Silber oder Gold wäre, Bewegung heißen würde und man müsste sie einfach nehmen, würde jeder das Geld bezahlen, weil eigentlich ist klar, wie wichtig das ist, aber irgendwie mich eingeschlossen. Ich weiß ja, wie der innere Schweinehund ist, aber ich glaube, Bewegung ist zu billig. Deswegen wird es nicht wertgeschätzt.
Ja, total interessanter Punkt. Last but not least, gibt es gerade etwas, was du neu lernst?
Nicht nur gerade, sondern in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ich teile es zusammen mit Brian Mulligan und auch Klaus, das Hobby Golf spielen. Und wenn man das nicht in jungen Jahren erlernt, wie viele motorische Sachen, birgt es natürlich einige Herausforderungen beim motorischen Lernen. Ja, und da lernt man nie aus. Also das ist, weiß nicht, warum wir uns so einen demütigenden Sport ausgesucht haben. Und es ist ein Sport, wenn man es mal richtig betreibt, was einem alles danach wehtut, nach so einem 3 Tage Golftrip. Aber es ist einfach eine enorme motorische und mentale Herausforderung. Und deswegen lerne ich da mit meinem Trainer immer wieder neue Aspekte kennen, die eigentlich schon klar waren.
Dankeschön. Ich erlaube mir, keine neue Frage zu erfinden. Man könnte das natürlich jetzt die mangelnde Spontanität nennen oder auch der Podcast muss irgendwann mal zu Ende sein. Ich danke euch beiden auf jeden Fall sehr, sehr herzlich für, ich wollte schon sagen, Rat und Tat, aber auf jeden Fall Rat, Informationen erstmal generell, was, wie wir passiv und aktiv auch nochmal zusammenbringen und ja, die verschiedenen Möglichkeiten ins Mulligan Konzept reinzublicken und natürlich auch für eure jahrelange Expertise und das, ich sag mal, durchhalten und durcharbeiten, dass diese Expertise auch weitergegeben werden kann. Danke, Johannes. Danke, Klaus.
Danke, Fabian, für die Möglichkeit und auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt, falls ihr durchgehalten habt.
Dankeschön. Bis bald. Danke, Fabian.
Und wir hören uns natürlich in der nächsten Folge vom Babel & Bananas Physio Podcast oder wie schon mittendrin angeteasert, hört die Folge einfach nochmal, verarbeitet die Dinge und schreibt die nächste Seite voll. Viel Spaß! Hey, ich bin es nochmal, Fabian. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Gerne möchten wir dir an dieser Stelle Danke fürs Zuhören sagen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und deiner Familie, deinen Kollegen und Patienten. Und sehr gerne auch über Social Media. Du hilfst uns, wenn du uns mit @physio.podcast erwähnst und verlinkst. Schau gerne mal bei Instagram unter physio.podcast oder gerne auch auf unserer Homepage www.physiotherapie-podcast.de vorbei.